Hallo und herzlich willkommen zu Episode 39 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Die Perry Rhodan Aufholjagd ist tatsächlich geschafft und ich bin pünktlich zu Band 3000, der Mitte Februar erschienen ist, dann auch wieder auf dem aktuellen Stand gewesen. Das heißt, ich habe irgendwie meinen 20-Hefte-Rückstand oder was das war, erfolgreich aufgeholt. Das heißt auch, dass ich jetzt wieder mehr Zeit für richtige dicke Romane habe, die ich euch dann hier im Podcast auch vorstellen möchte. Eigentlich wollte ich ja anlässlich der 40. Episode gar nicht selber lesen. Ich hatte ja in Episode 38 euch schon mal vorgeschlagen oder gefragt, wie ihr das fändet, wenn ihr euch mal gegenseitig Bücher vorstellt, das heißt ihr meine Hörerinnen, meine Hörer, wenn der eine oder die andere von euch ein Buch hat, wo ihr sagt, ach, das würde ich doch gerne mal in Weltenflüstern vorstellen, das fand ich total cool und da sollten mehr Leute von wissen, habt ihr die Möglichkeit dazu? Ich habe bisher noch eher wenig Rückmeldungen gekriegt. Gäbe also noch ein paar Plätze in der Episode. Wenn ihr darauf Bock habt, dann meldet euch doch einfach bis, ja, sagen wir mal 15. März spätestens, kurz unter nils@weltenflüstern.de oder per Social Media. Dann können wir so die Details abklären. Ich bräuchte die Sachen halt bis spätestens Ende März, dass ich die Episode dann wieder zum 1. April Montag fertig machen kann. Die Rezension ist so ähnlich, wie die Rezensionen hier im Podcast immer sind, so 5 bis 10 oder 15 Minuten pro Buch. Und es wäre ganz schön, wenn ihr ein ansatzweise vernünftiges Mikro hättet. Das muss jetzt kein Profi-Equipment sein, aber irgendwas, wo es nicht ganz so blechern klingt, als einfach nur in das Laptop-Mikro zu sprechen. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, selber mal ein Buch vorzustellen, sagt mir bitte Bescheid. Es gibt noch eine zweite kleine Neuerung, die so ein bisschen spontan daherkam. Ich habe tatsächlich entdeckt, dass Spotify mittlerweile auch unabhängige Podcasterinnen, unabhängige Podcaster auf seine Plattform lässt. Das heißt, es gibt Weltenflüstern jetzt auch auf Spotify. Den Link zur Show findet ihr entweder auf der Webseite in den Shownotes zu dieser Folge oder natürlich einfach, wenn ihr auf Spotify nach Weltenflüstern sucht. Das war jetzt aber auch genug Vorgeplänkel. Kommen wir jetzt zu dem, worum es eigentlich geht in diesem Podcast, nämlich den Büchern. Heute haben alle drei Romane, die ich euch mitgebracht habe, so ein gemeinsames Thema. Es geht in allen so ein bisschen um das Leben in und den Widerstand gegen Unterdrückung. Mitgebracht habe ich euch heute Die Verräterin, das Imperium der Masken von Seth Dickinson, Blackfish City von Sam J. Miller und The City in the Middle of the Night von Charlie Jane Anders. Es war wieder Handelszeit. Baru war noch zu jung, um den Wind des Imperiums zu riechen. Die Maskerade schickte ihre bevorzugten Truppen, um Taranoke zu erobern. Segeltuch, Farbstoffe, glasierte Keramik, Robbenleder und Öle. Papiergeld, das in ihrer phagresischen Sprache bedruckt war. Die kleine Baru, die im heißen schwarzen Sand Burgen baute, sah gerne zu, wenn die Kauffahrer im Hafen einliefen. Anhand der Schiffe und der sie umkreisenden Seevögel lernte sie zählen. Fast 20 Jahre später sollte sie sich an jene Segel am Horizont erinnern, als sie die Feuerbringer-Fregatten im Farbenspiel des Nordlichts krängen sah. Doch im Alter von 7 Jahren maß das Mädchen Baru Cormoran ihnen keine Bedeutung bei. Sie interessierte sich vor allem für Arithmetik, für Vögel und für ihre Eltern, die ihr die Sterne zeigten. Aber es waren auch ihre Eltern, die ihr beibrachten, Angst zu haben. Im herbstlichen Abendrot gingen Barus Väter, bevor die Sterne herauskamen, mit ihr hinunter zum Strand, um Kelp zu sammeln und ihn zu Asche zu verbrennen, mit der sie dann Glas herstellen konnten, aus dem sich wiederum mit Vulkangestein glattgeschliffene Teleskoplinsen anfertigen ließen, welche für den neuen Handel bestimmt waren. Als sie den Strand erreichten, sah Baru die Handelsschiffe der Maskerade am Horizont, wie sie in großem Abstand Hallas Riff umrundeten. »Seht doch das«, sagte Baru. »Die kommen zum Markt in Irat.« »Ich sehe sie«, Vater Salm beschirmte seine Augen mit der Hand und beobachtete mit blutleeren, zusammengepressten Lippen die Schiffe. Er hatte Schultern wie ein Berg und dicke Muskeln spielten unter seiner Haut. »Geh deinen Eimer voll machen.« »Schaut mal.« Vater Solid, der scharfe Augen hatte, nahm die Hand seines Ehemanns und deutete auf See hinaus. »Da ist noch ein drittes Schiff. Jetzt segeln sie schon in Konvois.« Baru lauschte, während sie so tat, als grübe sie nach Seetang. »Piraten sind ein guter Vorwand für einen Konvoi«, sagte Salm. »Und der Konvoi ist ein guter Vorwand für Geleitschutz.« Er spuckte in die Brandung. »Ritzel hatte recht. Dieses Abkommen ist vergiftet.« Das war der Einstieg in den Roman »Die Verräterin – Das Imperium der Masken« von Seth Dickinson. Mir sagte der Autor ja überhaupt nichts, hat auch bisher in erster Linie Kurzgeschichten geschrieben. Wahrscheinlich ist deswegen der Grund, dass er mir noch nicht untergekommen ist. Die Verräterin auf Englisch The Traitor oder The Traitor Baru Cormorant ist tatsächlich sein Debütroman und ist in letzter Zeit immer wieder empfohlen worden. Nicht so ganz riesig, nie so der Roman, der den ganz großen Buzz produziert hat, aber schon ein Roman, der kontinuierlich, konsistent auf irgendwelchen Empfehlungslisten, Bestenlisten und Top-Rezensionen aufgetaucht ist. Und deswegen habe ich mir ihn jetzt mal vorgenommen auf Englisch, in der englischen Fassung. Und so viel sei vorweggenommen, die ganzen Empfehlungen sind völlig zurecht. Die Verräterin ist der erste Band von geplanten 4. Der Teil 2, The Monster Baru Cormorant, ist im Oktober 2018 auf Englisch bereits erschienen. Es ist allerdings leider unklar, ob der Band nach Deutschland kommen wird, denn der erste Band, Die Verräterin, hat sich in Deutschland wohl nicht ganz so dolle verkauft. Das Buch ist die Ausarbeitung einer Kurzgeschichte, na, da sieht man wieder den Ursprung des Autors. Die Kurzgeschichte hieß The Traitor Baru Cormorant, Her Field General and Their Wounds und ist bereits 2011 veröffentlicht worden. Jetzt sind wir aber im Roman und der Roman spielt in einer Welt, die sehr stark vom Meer geprägt ist, in dem aber auch Kontinente eine Rolle zu spielen scheinen. Ich hatte eigentlich immer so ein ähnliches Bild vor Augen wie die Karibik, nur ein bisschen größer und ein bisschen weitläufiger. Im Mittelpunkt dieses Archipels oder dieser Welt steht eine große imperiale Macht. Das ist das Imperium der Masken oder gerade in dem Intro auch die Maskerade genannt. Auf Englisch ist es The Masquerade. Und es ist tatsächlich so, dass es im Grunde eine klassische Abbildung des Kolonialismus, wie wir ihn auch hier auf der Erde hatten. Das Imperium bringt seine Moralvorstellungen und bringt seine Ideologie mit, erobert kleine Reiche und versucht die dann da überzustülpen. Es stellt so eine ganz stark hocheffiziente Bürokratie dar, die getragen wird von den Masken. Das sind im Grunde ja Kolonialmitarbeiter, Verwalter, wie auch immer man es nennen will, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben, wenn sie für das Imperium tätig sind, eine Maske tragen, also sich selbst sozusagen depersonalisieren. Und das sind Menschen aus allen Teilen des Imperiums. Es ist jetzt nicht so, als würden die dann immer nur die zentrale Elite mitbringen, sondern sie nutzen eben auch Ressourcen, die es vor Ort gibt oder verteilen die dann auch in andere Kolonien. Und diese Beamten werden halt in speziellen Schulen in den Kolonien ausgebildet. Das ganze Reich ist, wie diese Bürokratie, sehr, sehr stark auf Effizienz ausgerichtet. Das heißt, die einzelnen Kolonien spezialisieren sich auf bestimmte Aufgaben, bestimmte Rohstoffe, Produktionen, was auch immer, und werden entsprechend dann ausgebeutet. Es ist auch so, dass die Maskerade in den Kolonien ganz stark streng auf die Kontrolle der Blutlinien achtet. Also gibt es eine eigene Ideologie zu, den sogenannten Incresticism. Keine Ahnung, wie der im deutschen Buch genannt wird. Das entspricht so ein bisschen so unserer Welt, einem erzkonservativen Bild von Fortpflanzung und allem, was damit zu tun hat. Nicht unbedingt, was die Rollenverteilung angeht. Also es gibt auch hochdekorierte Frauen als Admiräle oder so. Das gar nicht mal so sehr, sondern insbesondere was Homosexualität, Polygamie und so weiter angeht. Die stehen unter sehr, sehr schwerer Strafe und sind so ein bisschen die großen Verbrechen gegen das Reich, derer man sich an der schuldig machen kann. Die Handlung des Romans, habt ihr gerade gehört, in einem kurzen Intro, setzt in dem Reich Taranoka ein, das gerade von der Maskerade erobert wurde und jetzt nach und nach assimiliert wird. Die Hauptfigur haben wir im Intro auch schon kennengelernt. Das ist die junge Beru Cormorant, die eben am Beginn des Romans noch ein kleines Mädchen ist. Sie kommt dann irgendwann in die Schule der Maskerade und zeigt sich da als sehr begabt und sehr erfolgreich, fliegt also im Grunde durch die Prüfungen und durch den Lernprozess und ist damit auf dem besten Wege, eine hochrangige Beamtin der Maskerade zu werden. Sie hat allerdings eine Hidden Agenda, ein verstecktes Programm. Sie will nämlich eine hohe Position in der Maskerade einwerben, um damit ihre Heimat zu befreien und die Masken zu stürzen, die sie für den Tod eines ihrer Väter verantwortlich macht. Ihr habt jetzt gerade auch im Intro schon gehört, da war von zwei Vätern die Rede, was ich gerade über den Incresticism gesagt habe. Na, da merkt ihr schon, da ist wahrscheinlich irgendwie so ein Konflikt auf jeden Fall schon mal angelegt. Also Beru Cormorant ist in ihrer Schule sehr, 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 sehr erfolgreich und wird dann als eine Art Schatzmeisterin, Finanzsekretärin, wie auch immer man es nennen will, in eine andere Kolonie versetzt, nach Audwin. Das ist eine Kolonie, die ein paar Jahrzehnte länger schon unter der Kontrolle der Maskerade ist und wo es vor einiger Zeit einen gescheiterten Aufstand gab, eine gescheiterte Revolution, die sogenannte Fool's Rebellion. Und die Maskerade ist sich relativ sicher, dass da ein weiterer Aufstand so vor sich hin köchelt. Und Beru soll jetzt unter anderem dafür sorgen, dass diese Revolution nicht zustande kommt. Sie wird dann vor Ort in die politischen Spiele der Fürsten eingezogen und dann schließlich zu einem ganz zentralen Spieler, ganz zentralen Figur in diesem kleinen Reich. Ja, in dieser relativ einfach gebauten Handlung erstmal sind unglaublich viele thematische Ebenen eingebaut. Fangen wir mal mit der ganz großen und der offensichtlichsten an. Das ist natürlich das ganze Thema Imperialismus. Denn die Maskerade hat im Grunde alle Eigenschaften der großen imperialen Reiche im 18., 19. Jahrhundert in unserer Welt, ähnelt aber am ehesten irgendwie so dem britischen oder dem niederländischen Reich, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Es geht da um die Spezialisierung der Kolonien, es geht um die Assimilation in den Kolonien durch Bildung und durch die Verschiffung und den Austausch von Eliten. Es gibt aber natürlich auch brutale Gewalt und keinerlei Rücksicht auf lokale Strukturen oder lokale Traditionen. Und es ist tatsächlich auch so, dass auch die Maskerade das Ganze unter dem Deckmantel oder mit der Ausrede sozusagen des technischen und sozialen Fortschritts im Grunde verkauft. Das Buch wirft dann auch auf einen Blick auf die Konsequenzen solchen Imperialismus, aber auch auf das, was so Gegenbewegungen hervorbringen kann. Es thematisiert den Hass und die Verachtung unter den Reichen, die eben erobert wurden. Aber es zeigt auch die Unterordnung und die Freude, vielleicht zu viel gesagt, aber doch das Arrangieren mit dem Fortschritt und ein bisschen eben die Freude darüber, dass sich irgendwie die eigene Heimat weiterentwickeln. Das verhindert gerade auf Arduin so ein bisschen so eine gemeinsame Front zwischen den Fürsten, die alle weiter so ihr Spiel und ihre Intrigen spielen dürfen, solange sie halt den großen Herren nicht gefährlich werden und sich darin aufreiben und große Widerstände verhindert werden. Die zweite thematische Ebene, die ganz, ganz große Rolle spielt, die ich in dem Maße auch bisher selten in einem Fantasy-Roman gelesen habe, ist das Spannungsverhältnis zwischen militärischer Macht und wirtschaftlichem Einfluss. Ja, euch ist vielleicht gerade schon aufgefallen, Beru soll eine Rebellion verhindern, kommt aber im Grunde als Finanzministerin. Das ist hier sehr, ein sehr, sehr geschickter Twist, um sozusagen deutlich zu machen, wie wichtig diese ganzen ökonomischen Fragen in dem Kontext sind. Sie sucht nämlich dann die Rebellion, nach der sie fahndet oder die sie verhindern soll, in den Geldflüssen, in den Warenflüssen, die sie so auf Arduin findet, und nutzt ihre Macht dann auch sehr geschickt und elegant mit einem kleinen Eingriff große Wirkung zu entfalten. Nebenbei erklärt Dickinson dann auch noch ein, zwei ökonomische Grundprinzipien ganz gut, was auch durchaus in die Zeit passt, weil Themen wie Inflation oder so sind auch heutzutage immer noch relevant. Das dritte große Thema geht jetzt eher so ein bisschen auf eine individuelle Ebene runter. Das ist so der ganze Komplex um Vertrauen, Loyalität und Rebellion. Und im Grunde in jeder Beziehung der wichtigen Figuren untereinander sind Loyalitätskonflikte und widerstreitende Interessen angelegt. Mal entsteht trotzdem Vertrauen, mal entsteht kein Vertrauen, mal wird dieses Vertrauen enttäuscht, mal wird dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Also da ist eine ganz komplexe Anlage an Figuren, an Konstellationen, die sich eben in diesem Spiel ergeben und auch zwischendurch verändern. Das wird ganz schön auch explizit gemacht, wenn es um das Thema Rebellion geht. Da gibt es nämlich in der Maskerade den sogenannten Traitor's Calm, also ja irgendwie das Dilemma des Verräters oder irgendwas in der Art, dass eine Rebellion nur dann stark werden kann, wenn sich ihr viele anschließen, dass sich aber die meisten einer Rebellion nur anschließen, wenn sie so stark erscheint, dass ihr Sieg sicher ist. Ne, weil gerade die starken Akteure, die profitieren natürlich von dem aktuellen System. Und damit verbunden ist dann auch ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen, macht man sich zum Komplizen oder geht man in den Widerstand gegen das System, der auch in der Figur Barrow Cormorant sehr, sehr deutlich wird. Da gibt es dann auch noch den Hierarchic Calm, also das Dilemma der Hierarchie vielleicht formuliert, dass ein Untertan im Grunde nur ausführende Gewalt ist. Also so der Hammer, der bewegt wird und damit im Grunde unschuldig, wenn er einen Befehl ausführt. Das war das dritte Thema, Vertrauen, Loyalität. Damit eng verbunden ist das vierte Thema, Guerillakampf und der Kampf David gegen Goliath. Da werden doch viele Aspekte eines Guerillakriegs oder eines Widerstandskampfes gegen Besatzer auch geschildert und ein bisschen erklärt. Militärische Taktiken wie Guerillakämpfer, die kleinen Leute auf ihre Seite bringen, auch so die Ökonomie und die wirtschaftlichen Zusammenhänge hinter einem solchen Kampf werden aufgedröselt. Also das fand ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie viel Seth Dickinson da in sein Buch einbindet. Das fünfte Thema, ihr merkt, wir sind auch noch nicht fertig, es kommt noch mindestens eins, ist das ganze Thema Queerness oder Abweichung von dem, was irgendwie gesellschaftlich als sexuelle Normalität gesehen wird. Das wird selten wirklich thematisiert, das wird nicht richtig verhandelt, aber das ist immer im Hintergrund und manifestiert sich auf sehr verschiedenen Ebenen und sehr verschiedenen Konfliktlinien, gerade auch in der Person Barrow Cormorant. Denn die Maskerade bestraft und tötet eben abweichendes sexuelles Verhalten mit aller Brutalität. Und das ja, bringt es eben in Konflikt mit anderen Modellen und zwingt zur Geheimhaltung. All diese Aspekte, die ja auch irgendwie in unserer Gesellschaft noch nicht so ganz verdrängt oder ja, verdrängt werden konnten bisher. Das sechste Thema, was mir noch so aufgefallen ist, ist das Thema Effizienz gegen Emotionen. Ja, es gibt immer so diesen Konflikt der etablierten Strukturen, dieser super effizienten Bürokratie mit all ihren Schwächen. Jetzt habe ich mich in meinen Notizen verlaufen. Die etablierten Strukturen sind natürlich die in den kleinen Reichen, die auf Traditionen gewachsen sind, die an die Kultur und an die Emotionen der Menschen, die dort leben, angebunden sind. Und das hat natürlich Stärken, das hat aber auch seine Schwächen. Und das steht hier dann so einer gnadenlosen Effizienzmaschine gegenüber, wie sie dieses Imperium der Masken darstellt. Und das ist nicht nur versteckter Verweis, denke ich auch, auf unsere Zeit und das, was uns aktuell beschäftigt. Die Themen sind nicht separat voneinander behandelt, irgendwie so in unterschiedlichen Figuren abgelegt oder so, sondern sie windeln sich umeinander, verschmelzen miteinander und werden zu so einem großen Knoten im Bauch, den man irgendwie beim Lesen dieses Romans nicht wirklich los wird. Ich glaube, ihr merkt schon, dass mir das Buch gefallen hat, oder? Und zwar tatsächlich auf allen Ebenen. Baru ist eine tolle, vielschichtige Figur, mit der man im einen Moment echt sympathisiert und dann im anderen Moment wieder denkt, Gott, wie kann sie nur? Das schlägt dann sogar teilweise bei mir zumindest in Verachtung um für das, was sie tut. Aber irgendwie kann man es doch nachvollziehen und es ist unglaublich schön vielschichtig. Der Weltenbau scheint mir auf den ersten Blick einen kleinen Tacken zu einfach, entwickelt dann aber auch wieder eine schöne Komplexität und eine Konsistenz, gerade durch diese ökonomische Ebene, die Dickinson da einbaut, die mir bisher selten in dieser Intensität untergekommen ist. Die Handlung greift teilweise sehr abstrakte Überlegungen auf, so diese ganzen taktischen, strategischen, ökonomischen Dinge, macht die aber doch sehr schön greifbar und persönlich und verständlich. Hat so sporadisch mal einzelne Längen, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Seth Dickinson macht in seinem Buch auch zwar ein klares politisches Statement, so was ist richtig und was ist falsch, aber eben im Grunde nur auf der abstrakten Ebene, und er vermeidet es so, das Happy End, so am Ende ist alles glücklich und gut und alles hat funktioniert und so weiter und so fort, sondern er ist immer ambivalent und zeigt die positiven und negativen Seiten jeder Handlung. Man fragt sich als Leser ständig, ja, macht Baru gerade das Richtige? Sind ihre Mittel, was sie macht, angemessen? Und dabei überrascht Dickinson einen als Leser auch immer wieder. Der Erzählstil ist ein bisschen distanziert, verhindert aber dadurch, dass das Ganze zu sentimental wird. Und er glaubt einen relativ klaren und auch etwas analytischen Blick auf das Geschehen. Das nimmt manchmal natürlich dann so ein bisschen den emotionalen Impact raus, steigert aber zumindest für mich so dieses Gefühl, darüber muss ich ein bisschen nachdenken. Die Verräterin, das Imperium der Masken von Seth Dickinson, ist zusammengefasst hochaktuelle und komplexe Gedanken zu Macht, Loyalität, Kolonialismus, Freiheit in ein Fantasy-Gewand gepackt. Dabei ist das Ganze unterhaltsam erzählt und jetzt schon ein heißer Kandidat für mein persönliches Buch des Jahres. After the crying and the throwing up, and the scrolling through his entire contacts list and realizing there wasn't a single person he could tell, and then the drafting, and then deleting 5 separate long graphic messages to all his contacts, and then the deciding to kill himself, and the deciding not to, Phil went out for a walk. Karnak's windscreen had been shifted to the north, and as soon as Phil stepped out on Arm 1, he felt the full force of the subarctic wind. His face was unprotected, and the pain of it felt good. For 5 minutes, maybe more, he stood there, breathing, eyes shut, and then eyes open, smelling the slight methane stink of the night lamps, letting his teeth chatter in the city's relentless, dependable cold, taking in the sights he'd been seeing all his life. I'm going to die, he thought. I'm going to die soon. The cold helped distract him from how much his stomach hurt. His stomach and his throat, for that matter, where he was pretty sure he had torn something in the half hour he'd spent retching. A speaker droned from a storefront. A news broadcast. The latest American government had fallen, pundits predicting it'd be the last. The flotilla disbanded after the last bombing, and he didn't care, because why should he? Why should he care about anything? Das war der Einstieg in den Roman Blackfish City von Sam J. Miller. Blackfish City ist der erste erwachsene Roman des Autors, der bisher in erster Linie Kurzgeschichten geschrieben hat. Auch eine schöne Parallele zu Seth Dickinson und da auch einige Award-Nominierungen schon abräumen konnte. Ist ein junger amerikanischer Autor, und was mich nach der Lektüre des Buchs tatsächlich überrascht hat, der es weiß. Es liest sich nämlich irgendwie nicht so, was auch immer das heißen soll. Das Buch ist bisher komplett unter meinem Radar gewesen. Aber ich war auch letztes Jahr nicht so up-to-date, was so die richtig hochwertigen Neuerscheinungen angeht. Da habe ich eher so erratisch gelesen, was mir gerade so unter die Finger kam. Es ist jetzt aber auf einigen besten Empfehlungs- und Nominierungslisten aufgetaucht, unter anderem auf der Nebula-Liste für besten Roman. Und dann habe ich mir den Roman dann doch mal zu Gemüte geführt. Wir befinden uns irgendwann Postmeeresspiegelanstieg in einer Stadt, in der Stadt Karnak. Ich kann so über das große Ganze nicht so viel erzählen, aber ich gebe mal so einen großen Kontext. Es gibt verschiedene Städte und Regionen, in denen die Menschen noch leben können. Sonst ist die Welt ziemlich schwer geschlagen worden von Umweltzerstörung und Klimawandel primär. Ihr habt das gerade auch gehört, so, ne, das letzte amerikanische Regierung ist gefallen. All solche Dinge, die da so nicht so gut klingen. Es gibt eben noch so einige Regionen, wo Menschen leben können. Das ist aber sehr, sehr fragmentiert und sehr unterschiedlich organisiert, sehr unterschiedliche moralische, technische und politische Grundlagen. Es gibt in dieser Welt aber Menschen, die über Nanobots eng mit Tieren verbunden sind. Das hat mich so ein bisschen an so mythische Ausprägung dieser Verbindung erinnert. Man kennt das, glaube ich, so ein bisschen aus dem Schamanismus oder auch aus dem Satanismus. Gibt es solche Mythen der mit Tieren eng verbundenen Menschen? Das sind jetzt nicht so viele Menschen, diese mit den Tieren verbunden. Und die sollen auch alle bei einem großen Massaker getötet worden sein. Ja, das war jetzt, kommen jetzt ein bisschen aus der Luft, warum ich euch von diesen Menschen erzählt habe, aber die spielen eine relativ, eine zentrale Rolle ist übertrieben, aber eine wichtige Rolle in diesem Roman. Eine dieser Städte, von denen ich gerade erzählt habe, ist eben Karnak, irgendwo im, ich glaube, Nordpolarmeer müsste das liegen. Und das Ding ist eine ziemlich technische Meisterleistung, läuft auf erneuerbaren Energien, nutzt irgendwie Wasserkraft, all solche Dinge, die man sich so vorstellen kann und wird gesteuert bzw. regiert von einer weitestgehend gutwilligen KI. Das Ganze spielt aber tatsächlich eher so eine Hintergrundrolle. Viel wichtiger ist, dass wir da wieder so ein gewisses anarchokapitalistisches Wirtschaftssystem haben, verbunden mit einer sehr, sehr klaren Klassengesellschaft. Es gibt in der Stadt 8 sogenannte Arme. Ich habe mir immer vorgestellt, dass die wirklich so sternförmig von einem Mittelpunkt nach außen gehen, die im Grunde den sozialen Schichten zugeordnet sind. Ihr habt das gerade im Intro gehört, in diesem kurzen Ausschnitt. Da war von Arm 1 die Rede, das ist der ganz, ganz reiche Arm. Und dann gibt es halt eben noch Arm 8. Das ist dann der, wo die ganz armen Menschen leben. Es gibt in Karnak zwei große, mächtige Gruppen. Das eine sind Mafia-Bosse, wie es sie in jedem anarchokapitalistischen System irgendwie geben muss. Und das zweite sind die sogenannten Vermieter oder auf Englisch passen da die Landlords. Denen gehören nämlich die Unterkünfte und die Wohnungen, in denen alle Menschen leben. Es gibt auch Politiker, sogenannte Armadministratoren, also die jeweils einen dieser Arme der Stadt im Grunde begleiten oder regieren oder administrieren. Die spielen aber tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle. Wir haben in dieser Stadt und in der Welt auch als Ganzes, gibt es seit einiger Zeit eine Krankheit, die sogenannten Breaks. Da hatte ich immer das Gefühl, das liegt so irgendwo zwischen den körperlichen Symptomen, die man oft mit AIDS verbindet, aber eben auch mit ganz starken psychischen Symptomen, die in so eine Richtung von einer Psychose gehen. Also das ist wirklich irgendwie so eine Krankheit, die möchte man sich nicht einfangen, wobei generell möchte man in dieser Welt eigentlich sowieso nicht leben. Was es auch noch gibt in Karnak, sind seltsame Sendungen, Broadcasts. Ich habe mir das immer ein bisschen vorgestellt wie Podcasts, also irgendwie ganz passend, mit dem Titel City Without a Map. Und die sind irgendwie so, ja, da weiß keiner wirklich, wo die hinterstecken und was da passiert. Die Handlung des Romans setzt damit ein, dass eine seltsame Frau in dieser Stadt ankommt, die auf einem Wal reitet und begleitet wird von einem Eisbären. Keiner weiß, was die in der Stadt will, warum die da ist und wer das auch nur ist. Und ein Großteil des Romans dreht sich halt darum, das erstmal rauszufinden. Erzählt wird das Ganze aus wechselnden Perspektiven, also so klassischer Point-of-View-Figurenwechsel. Das sind 4 Stück und die unterschiedliche Handlungsstränge anfangen, aber die sich dann nach und nach relativ gut verbinden. Die erste Figur haben wir gerade schon kennengelernt, das ist Phil. Phil ist der Enkel eines dieser Landlords, eines dieser Vermieters. Und ihr habt gerade schon mitgekriegt, dem geht es gerade ziemlich dreckig körperlich. Das liegt einfach darin, dass er genau sich diese Breaks eingefangen hat. Und jetzt, wo er weiß, es geht mit ihm relativ zu Ende, will er nochmal rausfinden, wer denn eigentlich hinter diesen Podcasts, nenne ich jetzt mal, City Without a Map steckt, weil er das total faszinierend findet und total begeistert davon ist und jetzt eben noch rausfinden will, wer da dahinter steckt. Dann haben wir Ankit. Ankit ist die Assistentin einer Armgouverneurin Das heißt, sie ist, ich glaube, Wahlkämpferin ist sie, zumindest am Anfang des Romans. Ich weiß nicht, ob sie außerhalb von Wahlkämpfen auch noch was anderes für sie macht. Das wird jetzt nicht so ganz deutlich. Und in ihrer Freizeit ist sie Parkourläuferin. Das heißt, sie läuft und klettert durch diese Stadt. Das nennt sich in Karnak eben, das ist ein sogenannter Scaler, also Kletterer im Grunde. Ankels Antrieb in dem Roman ist, dass sie nach den Hintergründen der Breaks fragt und irgendwie das Schicksal der Breaks-Erkrankten verbessern will. Und gleichzeitig will sie auch ihre Mutter aus einem, ja, ich nenne es mal Sanatorium befreien, in dem diese irgendwie gefangen ist, geheilt werden soll. Irgendwie so ein Zwischending. Die dritte Figur, der wir begegnen, ist Kaev, also die dritte, aus deren Perspektive wir die Geschichte erzählt bekommen, ist Kaev. Kaev ist Bruder von Ankit und professioneller Kämpfer. Ich habe mir das irgendwie so wieder so eine Mischung aus Boxen und Mixed Martial Arts irgendwie so ein bisschen vorgestellt. Allerdings natürlich sehr rau, weil ne, anarchokapitalistisches System, Mafia-Bosse und so, da geht's mit Regeln vielleicht nicht so ganz weit her. Kaev kämpft eben, aber er kommt auch in das Umfeld einer dieser Mafia-Bosse und er wird beauftragt, mehr über diese seltsame Frau und den Wal, mit dem sie angekommen ist, und den Eisbären herauszufinden. Dann haben wir als vierte Figur noch Sok. Sok ist ein Bote, eine Botin, was auch immer, ein Xbotx. Das kann man schwer sprechen. Und das heißt, er nutzt ein Netzwerk von Rutschen, die die Stadt durchziehen und auf dem im Grunde dann Nachrichten oder auch Güter und Waren durch die Stadt transportiert werden. Das Problem mit Bote, Botin, was auch immer, ergibt sich daraus, dass Sok sich gendermäßig nicht eindeutig verortet. Das lässt sich im Englischen relativ elegant lösen, einfach über das Pronomen they. Sie, das verwirrt mich beim Lesen manchmal, weil ich immer denke, es ist von mehreren Personen die Rede. Aber im Grunde funktioniert das ganz gut. Im Deutschen wird das ein bisschen schwierig. Da ist das mit dem Sie, selbst wenn ich das Sie im Plural meine, klingt das, als wäre es weiblich. Und damit geht irgendwie der ganze Witz flöten. Wie auch immer, ist in dem Roman gar nicht ganz so explizit Thema. Fällt nur immer mal wieder beim Lesen auf. Und Sok wird dann eben zum Botenkind, ha, elegant gelöst, eines dieser Mafia-Clans. In der Anlage der Figuren wird jetzt vermutlich schon so einiges über die Themen des Romans klar. Es geht ganz eindeutig ganz viel um ökonomische Ungleichheit und die Machtstrukturen, die sich daraus ergeben. Ja, wir haben ein ganz klar geschichtliches System in der Stadt mit der Macht bei den Vermietern und den Großkriminellen. Und das geht dann sogar so weit, dass die Vermieter zum Teil Wohnungen leer stehen lassen, um die Mieten oben zu halten und damit noch mehr Geld zu verdienen. Das ist auch tatsächlich eine Taktik, die auch in unserer Welt, ja, die würde ich mich zumindest nicht überraschen, wenn die eingesetzt würde. Dabei wird auch deutlich, auch thematisiert die Lebenswelt, die Distanz zwischen der Lebenswelt und der Alltagswelt der Menschen und dem großen ganzen System. Also wie entfernt die Menschen in ihrem Alltagsleben im Grunde von dem sind, was das ganze Zeug am Laufen hält. Und damit verbunden dann auch die Mechanismen, die dieses Ungleichgewicht am Laufen halten. Einer dieser Mechanismen ist die Schuldzuweisung an andere Gruppen. Das wird in einem Zitat sehr schön deutlich, das ich euch mal kurz vorlesen möchte. Ages ago, it had been the immigrants or the blacks. Always someone to push around what this country was built on. I've taken everything from you, and now I'm going to tell you it's your neighbor's fault, because he looks different from you. Und auch die Breaks fungieren in dieser Gesellschaft als etwas, was im Grunde die, Anführungszeichen, einfachen Leute davon abhält, sich mit dem großen System auseinanderzusetzen. Auch dazu gibt's eine schöne kleine Passage. The breaks were a welcome distraction from the city's fundamental flaws. The supremacy of property, the fact that landlords ran everything. Und ihr merkt also, diese Themen werden auch wirklich explizit angesprochen und schwimmen nicht nur so ein bisschen unterschwellig mit. Das zweite große Thema ist dann der Widerstand gegen diese Art von Herrschaft und von Ungleichheit. Das wird so ein bisschen manifestiert, erstmal in dem City Without a Map. Daran kristallisiert sich das Ganze, weil diese City Without a Map der Stadt als Ganzes, ne, diesem großen Ganzen, was die Einzelnen eigentlich gar nicht sehen, der Stadt als Ganzes so eine Poesie, eine Identität, ein Gesicht gibt, mit dem sich die Menschen irgendwie identifizieren können. Es ist auch so, dass die Kriminellen tatsächlich in den Konflikt mit den Vermietern gehen und zum Beispiel versuchen, die leerstehenden Wohnungen zu besetzen. Nicht aus lauter Güte oder um dann arme Menschen darin wohnen zu lassen, sondern um selbst Geld damit zu verdienen, was aber natürlich in der Konsequenz trotzdem zu einer breiteren Verteilung dieses Geldes führen würde. Und wie es sich gehört, werden natürlich unsere Hauptfiguren in diesen Konflikt verstrickt. Ein weiterer Aspekt, der eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema Identität und Zugehörigkeit und dabei in der Figur von Sock natürlich auch das Thema der sexuellen Identität. Aber alle Figuren schweben irgendwie so ein bisschen in der Luft. Phil wegen der Breaks, aber sonst vielleicht noch am wenigsten. Ankit und Kayev wegen ihrer unklaren Familiengeschichte und wegen der Mutter, die aus welchen Gründen auch immer im Sanatorium hängt. Und Sock eben, wie gerade angesprochen, wegen der sexuellen Identität. Auch wirkt keine der Figuren, außer vielleicht Phil, als habe sie Wurzeln, als habe sie eine Herkunft, eine Familie oder einen Weg. Das wird höchstens immer nur mal angedeutet und sonst schweben die wirklich so ein bisschen im Raum und sie gewinnen im Grunde erst dann Struktur und Form und Kraft, nachdem sich so einige dieser Fragen nach der Herkunft und dem Ursprung klären. Das kann man dann auch wieder lesen als so einen dritten Mechanismus, wie diese Ungleichheit aufrechterhalten bleibt, weil Entwurzelung und Unsicherheit doch auch dazu beiträgt, dass sich solche Machtstrukturen gut erhalten. Was noch sehr nebenbei als Thema so mitschwimmt, ist das ganze Ding Klimawandel. Das wird aber im Grunde gar nicht gezeigt, sondern das ist einfach die Welt, in der das Ganze sich abspielt. Ich war ja am Anfang relativ skeptisch, weil ich doch irgendwie so bei Büchern mit Tieren in unserer Welt und intelligent und verbunden, das klingt für mich arg nach so diesem Art Roman magischer Realismus und was da alles dazugehört, den ich doch meist relativ wenig anfangen kann. Doch der Aspekt war hier glücklicherweise relativ zurückhaltend. Die Frage ist nur, ob er dadurch vielleicht nicht sogar überflüssig wurde. Ja, weil im Marketing des Romans spielt das eine ganz, ganz zentrale Rolle. So dieser Wal und der Eisbär macht ja auch tolle Bilder und weckt Neugier. Aber irgendwie so wichtig und zentral habe ich das gar nicht empfunden. Insgesamt war ich sehr positiv angetan von dem Roman, der auf vielen Ebenen sehr, sehr gut funktioniert. Weltenbau und gerade der Aufbau der Stadt und ihrer sozialen und ökonomischen Strukturen ist echt faszinierend gebaut und auch weitestgehend glaubwürdig gemacht und spricht dabei einiges an interessanten Themen an. Auch die Figuren sind angenehm komplex und nehmen im Laufe des Romans eine sehr schöne Entwicklung. Allerdings kommt die Handlung ein bisschen schwer in Gang und hat mich jetzt auch nicht so ganz mitgerissen. Diese etwas langsame Handlung könnte jetzt dazu führen, dass der Roman so sehr langatmig und langwierig wird. Das passiert glücklicherweise nicht, denn es sind sehr kurze Kapitel in einem sehr relativ schnellen Rhythmus, die einen doch durch den Roman gut durchtreiben. Und dann die Einsprengsel dieser Podcasts, Postings, was auch immer, City Without a Map, die als Kommentar von außen und so ein bisschen Reflexion auch nochmal eine schöne andere Perspektive einstreuen. Also es ist da so ein bisschen verkopft manchmal, aber das ist was mir auf jeden Fall sehr liegt. Thematisch, habe ich gerade schon gemerkt, spricht Miller eine ganze Menge an Themen an. Ich hatte aber das Gefühl, es war irgendwie nicht so wirklich was Neues oder was Innovatives dabei, was ich in der Form jetzt noch nirgendwo gelesen hätte. Am ehesten vielleicht noch dieser Aspekt der Losgelöstheit und der Unsicherheit, wie die eben auch zu diesen Machtstrukturen, Ungleichheitsstrukturen beiträgt. Das ganze Buch liest sich so von der Schreibweise und auch von der Sprache her so ein bisschen stilisiert, literarisch, poetisch, distanziert. Es klingt so ein bisschen komisch, aber das ist alles so ein bisschen da drin und eben nicht wie eine echte Welt, sondern so eine Situation, die irgendwie klar konstruiert ist, um eine bestimmte Geschichte in ihr zu erzählen und dabei eben so ein bisschen distanziert. Insgesamt ist Blackfish City von Sam Miller ein poetisch angehauchter und leicht stilisierter Blick auf Ungleichheiten und Macht. Mit komplexen Figuren und einer Handlung, die leider etwas langsam in Gang kommt. I lie awake in our dark dorm room, listening to Bianca breathe on the shelf across from mine. And then I hear a voice. Sophie? I'm so startled hearing her speak after curfew, I tip over and land in a bundle on the floor. Bianca giggles from her bunk as I massage my sore tailbone. I keep expecting some authority figure, like one of the proctors, to burst in and glare at us for disturbing the quiet time. If you can't sleep when everyone else does, you're not even human. Sophie, it's okay, Bianca says. I just wanted to ask you a question. I don't even remember what it was now. Then she stops laughing because she understands this isn't funny to me. You're not going to get into trouble, I promise. You know, we can't even learn anything here unless we think for ourselves occasionally, right? Some rule we learned as little kids doesn't have to keep us in a chokehold forever. When Bianca first showed up as my roommate, I hid from her as much as I could. I crawled into the tiny space above the slatted hamper in the side washroom, next to the wired sluicing cisterns that people use as toilets here. Bianca was this whirl of hand gestures and laughter who filled every room with color. When she started trying to talk to me, I assumed she was only taking pity on this painfully shy girl from the dark side of town, and I'd just have to ignore her until she gave up. She didn't give up. Now I look up at Bianca's shape as I pull myself out of my huddle on the floor. But you follow the rules too, I say. Like, you would never actually go outdoors right now. You probably could. You could sneak out of here, wander onto the street, and the curfew patrols might not ever catch you. But you don't do that, because you do care about rules. Yeah, I'm not running down the street naked during the span of reflection either, Bianca laughs. But a little talking after curfew has to be okay, right? Bianca makes me feel as though she and I just stepped off the first shuttle from the mothership, and this world is brand new for us to make into whatever we want. So beginnt der Roman The City in the Middle of the Night von Charlie Jane Anders. Charlie Jane Anders ist eine amerikanische Autorin, die im Fandom schon seit einiger Zeit super aktiv unterwegs ist, unter anderem das Blog io9 mitbegründet hat und vor einiger Zeit, vor 2 Jahren oder so, mit All the Birds in the Sky ihren Debütroman vorgestellt hatte. Den habe ich euch in Episode 7 vorgestellt. Der war damals sehr hoch gelobt, auch für einige Preise nominiert und hat sie, glaube ich, auch gewonnen. Ist auch als, ich glaube, Alle Vögel im Himmel oder so auf Deutsch erschienen. Ich war damals tatsächlich nicht ganz so begeistert davon. Er war gut, aber nicht überragend. Der Roman damals hatte so einen Fantasy-magischen Realismus-Einschlag. Jetzt haben wir einen ganz klaren Mischmasch aus Science Fiction und Fantasy, also ein Science Fiction Setting, aber eher eine Fantasy Geschichte. Wir befinden uns auf Januar oder January, einem Planeten, der sich in einer sogenannten gebundenen Rotation befindet. Das heißt, dass sich Tag und Nacht nicht über den Planeten bewegen, wie bei uns, sondern statisch sind. Das heißt, eine Hälfte des Planeten ist brennend heiß und eine Hälfte ist bitterkalt. Die Menschen sind auf diesem Planeten vor einigen Generationen mit einem Kolonieschiff angekommen. Gerade war mal vom Mothership die Rede. Das ist genau dieses Kolonieschiff. Und sie leben so ein bisschen in der Dämmerungszone, in der Übergangszone zwischen Tag und Nacht. Da gibt es dann 2 wichtige Städte. Die eine Stadt ist Xiosphant. Das ist die, in der wir uns gerade im Intro auch befunden haben. Das ist eine ganz streng regulierte Gesellschaftsstruktur mit einem ganz stark getakteten Tagesablauf. Also das, was wir gerade im Intro gehört haben, das ist nicht nur der Tagesablauf für Internatsschülerinnen, sondern tatsächlich für alle Bürger in dieser Stadt. Und dieser Tagesablauf wird durch stadtweite Glocken und durch Rollläden synchronisiert, die auch nochmal so ein bisschen die Helligkeit und die Temperatur in der Stadt regulieren. Das heißt, in Xiosphant tut jeder Mensch zur gleichen Zeit dasselbe. Und dadurch werden die Menschen so ein bisschen, ja, im Grunde zu Maschinen. Die zweite Stadt, der wir erst später im Roman über den Weg laufen, ist Argelo. Argelo ist so ein bisschen genau das Gegenteil von Xiosphant. Das ist ein sehr wenig reguliertes Wild West. Wildweststadt, auch mit so ganz vielen Dingen, die so Wildweststädte haben. Ganz viel Vergnügen, es gibt Schatzsucher, es gibt Kriminelle. So richtig so ein Moloch im Grunde kann man sich darunter vorstellen. Und beide Städte vereint eine sehr, sehr bewegte Geschichte, in der es auch Kriege, Konflikte und alles Mögliche schon gab in den vergangenen Generationen. Die Reise zwischen diesen Städten ist nicht ungefährlich, vor allen Dingen, weil man den sogenannten Sea of Murder überqueren muss, also das Meer des Todes oder das Meer der Morde. Hey, das klingt gut auf Deutsch. Im Grunde nur so eine schmale Rinne zwischen ewigem Eis auf der einen Seite und ewigem Dampf auf der anderen Seite befahrbar ist, nur da befahrbar ist. Außerdem gibt es natürlich auch Monstren und fremde Wesen irgendwie außerhalb dieser Städte, die den Menschen nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Eines dieser Wesen sind, ja, Wesen, die Menschen Krokodile nennen, weil sie so ein bisschen aussehen, ein bisschen plattengepanzert, echsenhaft sind. Und die Menschen denken halt, nein, nicht nur die denken das, sondern die töten halt regelmäßig Menschen. Und deswegen nehmen die sich vor denen dann doch ein bisschen in Acht. Wir haben jetzt gerade in dem Intro auch schon eine der zwei Point-of-View-Charaktere kennengelernt, das ist Sophie. Sophie ist eine Schülerin in Xiosfand, eben in so einer Art Internat und sehr eng befreundet mit Bianca. Bianca haben wir gerade auch schon kennengelernt und ihr habt auch gemerkt, das ist mehr als nur eine Freundschaft, sie himmelt sie quasi so ein bisschen an. Das ist also die eine Figur, aus deren Perspektive wir die Geschichte erzählt bekommen. Die zweite Figur ist Mouth. Mouth ist Mitglied einer Händler- oder Schmugglertruppe, die zwischen den Städten hin und her reist, die sich die Resourceful Couriers nennen, also irgendwie die, ja, weiß ich nicht, wie man es gerade jetzt, irgendwas mit Kuriere und Resourceful, geschickte Kuriere oder irgendwas in der Art, das wäre auch ein schöner Wortwitz im Deutschen. Wie auch immer, also sie ist Mitglied dieser Schmugglertruppe und sie ist die einzige Überlebende der Citizens. Das ist so eine Art Nomadenstamm, die eben wirklich ihr Leben außerhalb der Städte verbracht haben und da ihre eigene Kultur und Geschichte entwickelt haben. Das sind die beiden Figuren und wir erleben immer im Wechsel im Grunde die Geschichte, wobei auch da die beiden Stränge irgendwann zusammenfinden. Das kurze Intro, das ich euch gerade vorgelesen habe, deutet den Auslöser der Handlung bereits an. Bianca und Sophie fangen an, die Regeln ihrer Stadt so ein bisschen lockerer zu interpretieren. Und das geht dann eines Tages einfach schief. Bianca baut Mist und Sophie wirft sich quasi in die Schussbahn, in die metaphorische Schussbahn und opfert sich, um Bianca zu schützen. Und zur Strafe, sie erwartet irgendwie einen kurzen Arrest oder irgendwie eine schulische Strafe zu kriegen, aber tatsächlich wird sie aus der Stadt verbannt und in die Nacht geschickt und das ist üblicherweise ein Todesurteil. Also echt harsch für was, ja, es war ein bisschen schlimmer als nach der Sperrstunde zu sprechen, aber jetzt auch kein absolutes Horrorvergehen, was sie sich da zu Schulden hat kommen lassen, aber trotzdem wird sie aus der Stadt verbannt. Und in dieser Nacht, die sie draußen verbringt, begegnet sie dann einem Krokodil. Und dieses Krokodil frisst sie nicht, sondern nimmt telepathischen Kontakt mit ihr auf und beschützt sie durch die Nacht. Sophie schafft es dann am Ende der Nacht wieder in die Stadt, weiß, wie sie in die Stadt kommt und sie kann da unterschlüpfen in einem Salon, den ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Da fand ich schade, dass sie da nicht mehr draus gemacht hat aus diesem Element, der es den wohlhabenden Bürgern der Stadt ermöglicht, so für kurze Zeit aus diesem aufgezwungenen Rhythmus auszubrechen. Ich habe das System dahinter nicht genau verstanden, warum der das kann, aber das ermöglicht im Grunde so ein Durchatmen, so ein jetzt mal Mensch sein und nicht Maschine sein müssen. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Element, das leider nur so ein bisschen nebenbei thematisiert wird. Und in diesem Salon trifft sie dann später eben auch auf Mouth und die Resourceful Couriers. Grundsätzlich ist das Ganze ein sehr, sehr spannendes Setting, was auch einige thematische Anknüpfungspunkte bietet. Erstmal sehr naheliegend ist der Vergleich der Systeme der beiden Städte, also Agelo und Xiosfand. Agelo mit seiner Freiheit, aber eben damit verbunden auch der Unsicherheit und den Gefahren. Und Xiosfand, das so streng getaktet und geplant ist mit der Überwachung, der Sicherheit, aber eben auch der Überzeugung und allem, was mit so einem System verbunden ist. Da hat mich der Roman ab und an mal so ein bisschen an Wandernde Himmel erinnert, das ich euch ja hier in Episode 36 vorgestellt habe. Dieser Aspekt scheint für mich thematisch aber doch eher so nebenher zu laufen. Ein wesentlich größeres Thema ist der Erstkontakt, sprich der Umgang mit diesen Krokodilen. Die werden von allen Menschen so als Monster gesehen, aber nach ihrer Interaktion mit Rose, wie sie dieses eine Krokodil genannt hat, weiß sie mehr oder ahnt sie zumindest mehr. Und dann behandelt das ganze Buch auch immer so ein bisschen die Frage, wie kann ein Kontakt und aufgrund dieses Kontaktes dann auch Vertrauen zwischen den Menschen und diesen Krokodilen entstehen und ist das überhaupt möglich? Ja, und damit ist dann auch die Frage verbunden, wie kann man eigentlich auf diesem Planeten überleben, weil die Krokodile haben anscheinend einen Weg gefunden. Und dann gibt es auch noch den Aspekt der Überzeugung und Aberglauben gegenüber diesem Fremden. Also was denke ich über diese Fremden oder was denken die Menschen über diese Krokodile und wie lässt sich diese Geschichte vielleicht auch verändern und welche Konsequenzen hätte es auch, wenn sie eben das Fremde als gleichwertig anerkennen würden. Dazu gibt es auch wieder ein schönes Zitat, das in dem Gespräch aufkommt. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, wer das zu wem gesagt hat. Ich vermute mal, das ist Sophie zu Bianca. I need to know, what scares you so much about the idea that the Galette, das ist der Name der Krokodile, could be people? You wanted to use them in your invasion, so why couldn't you accept them as equals? She ticks on her fingers. Because if they are people, then what does that make us? Invaders? Is our struggle here even meaningful if we are just squabbling on the margins of their history? Because I've eaten crocodile meat at some of those feasts. I used to go to. Ja, da merkt man schön, wie dieses Thema und was das eigentlich heißt, diese Überzeugung, was diese Krokodile oder diese Galette eigentlich darstellen, wenn das sich verändert. Das ist auch wirklich ein weiteres großes Thema in dem Roman. Das sind so persönliche Überzeugungen und Glaubenssysteme. Welche Geschichten erzählen wir uns selbst über andere, aber eben auch über uns? Das manifestiert sich sehr schön in Mouth, die im Grunde die Fragen nach ihrer Vergangenheit verdrängt hat. Doch das bricht alles wieder auf, als sie irgendwie mit einem Artefakt ihrer Kultur konfrontiert wird. Denn sie hat irgendwie so eine unvollendete Geschichte. Sie hat das Ritual zur Erwachsenwerdung in ihrer Kultur niemals durchlaufen und fühlt sich deswegen auch immer ein bisschen so, als würde ihr irgendwas fehlen, als wäre sie eben nicht vollwertig. Auch Sophie und Bianca haben so ein bisschen diese Einordnung. Hier sind es halt als Jugendliche, suchen sie halt ihren Platz in der Welt und mit dem jugendlichen Idealismus und der jugendlichen Euphorie wollen sie sich natürlich auch mit den bestehenden Strukturen nicht unbedingt zufrieden geben. Damit verbunden ist dann aber auch der Aspekt, dass ja, die Wahrheit zu erfahren eben wehtut, wie wir es gerade schon bei dem Gedanken über die Galette schon erfahren haben oder gesehen haben. Und auch hier gibt es ein schönes kleines Zitat von Charlie Jane Anders, was das sehr schön aufgreift. Und auch da ist es, glaube ich, wieder Sophie, die spricht. I can't do this thing anymore, where we live in a tiny space and pretend it's the whole world. People always have brand new reasons for doing the same thing over and over. Ja, also sehr schön deutlich, diese Routine, dieses Überzeugen, dieses die eigene Position nicht verändern, das ist hier ein ganz, ganz toller Aspekt. Und dann haben wir noch ein drittes Thema, das ist das Thema Widerstand, auch wieder gegen die bestehenden Strukturen, wie sich das gehört. Auch da, wie ein bisschen bei Seth Dickinson im ersten Buch in dieser Folge, ist so ein bisschen unklar, was eigentlich das Richtige ist und wie man das Richtige erreichen kann. Ja, weil da eben auch moralische Vorstellungen aufeinanderprallen können und der eine hat Erwartungen, die andere nicht erfüllen kann und was ist jetzt da eigentlich das Richtige? Und dann auch eine Struktur, was man auch in so Romanen eher selten hat, diese Frage, was passiert, wenn diese etablierten Strukturen aufbrechen? Was ist dann eigentlich das Neue, das sich etablieren kann? Und kommt wirklich was Neues oder gibt es doch irgendwie nur alten Wein in neuen Schläuchen? Das sind so die drei Themen, die diesem Roman eine Rolle spielen. Bestimmt auch noch andere Ebenen, die ich jetzt nicht explizit hier vielleicht auch nicht gesehen habe oder nicht explizit hier angesprochen habe. Aber das sind so die thematischen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Insgesamt hat mir The City in the Middle of the Night wirklich gut gefallen und zwar auch deutlich besser als Charlie Jane Anders' Debütroman. Die Figuren sind von Anfang an sehr komplex und vielschichtig, also man sieht das ja gleich in dieser fast allerersten Szene, wo Sophie sofort irgendwie aus ihrer Überzeugung rausgekickt wird und das bleibt im Grunde den ganzen Roman über enthalten. Und deswegen schafft Anders es auch auf ganz vielen Ebenen zahlreiche innere Konflikte und Entwicklungen nachzuvollziehen. Und gerade eben auf dieser Ebene der Identität und der Geschichten über sich selbst. Dabei kommt dann auch immer noch ganz nett ins Spiel so der Kontrast zwischen diesen Geschichten und der Realität oder dem, was die Figuren eben auch in der Welt erleben. Die Handlung kommt sehr, sehr schnell in Gang. Das ist ein angenehmer Unterschied zu Anders' Debütroman und hangelt sich dann so ein bisschen an den thematischen Fragen entlang. Sie lässt ihn aber netterweise auch tatsächlich genug Zeit, sich zu entwickeln, was so in der Handlung an der einen oder anderen Stelle so zu ganz leichten Längen führt, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Es gibt also in dem Buch spannende thematische Ideen und im Gegensatz so ein bisschen zu Blackfish City auch wirklich was Neues zu sagen. Viele, viele Denkanstöße, die man daraus mitnehmen kann. Insgesamt verbindet The City in the Middle of the Night eine relativ stringente Handlung und spannende Figuren mit einem sehr komplexen Weltenbau und zahlreichen spannenden Denkanstößen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit Episode 39 von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder interessante Buchtipps dabei. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne wieder Kommentare hinterlassen zu dieser Episode oder auch generell zum Podcast auf weltenflüstern.de/39. Denkt auch dran, wenn ihr an Episode 40 selbst mitwirken wollt und in 10 Minuten nur grob selbst ein Buch den anderen ZuhörerInnen hier vorstellen möchtet, meldet euch bitte möglichst bald bei mir, dann kann ich eine Episode zusammenstellen und dann habt ihr so bis Mitte, Ende März Zeit, diese Episode aufzunehmen oder eure Rezension aufzunehmen und mir zuzuschicken. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Weltenflüstern doch bitte einfach über die Webseite bei iTunes oder im Podcast-Programm eurer Wahl. Ihr könnt, wie ich am Anfang angesprochen habe, Weltenflüstern jetzt auch bei Spotify abonnieren. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes oder einfach auf Spotify nach Weltenflüstern suchen. Ich möchte euch auch nochmal motivieren, mir auf der Plattform eurer Wahl Rezensionen zu schreiben. Das ist für mich eine schöne Motivation zu sehen, dass euch der Podcast gefällt, warum euch der Podcast gefällt und was ich vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verbessern könnte. Ihr könnt mich natürlich auch direkt kontaktieren, auch wieder für, wenn ihr in der Episode 40 mitmachen wollt, per E-Mail an nils@weltenflüstern.de. Ihr könnt Weltenflüstern bei Facebook liken, auch was, worüber ich mich immer freue, wenn jemand das tut. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, da gibt es @weltenflüstern für den Podcast oder ich persönlich als @weltenkreuzer. Und ihr könnt euch mit mir bei Goodreads befreunden. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Jetzt aber genug von mir. Setzt euch wieder hinter eure Bücher. Ich wünsche euch bis zur nächsten Episode viel Spaß beim Lesen.